Zeit, der offizielle Podcast zum Magazin, wird Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Heute ist Michael Schneider mein Gast. Vor über 30 Jahren ist er als gerade mal 19-Jähriger nach Kanada ausgewandert. Heute bewirtschaftet und besitzt Michael Schneider zwei Reviere in British Columbia. Und er setzt sich dort ein für die indigenen Ureinwohner, schafft Perspektiven für die Jugendlichen und versucht sie mit Ausbildungsprogrammen im Bereich des Jagdtourismus rauszuhalten aus dem Teufelskreis aus Drogensucht, Alkoholismus und Verwahrlosung. Michael, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und so ein bisschen über dein Leben erzählst.
Ja, gerne doch. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, ein bisschen zu berichten hier von der anderen Seite der Welt, wo wir auch mit dem Coronavirus zu kämpfen haben.
Ja, darüber werden wir heute auf jeden Fall auch noch so ein bisschen sprechen miteinander. Wir haben hier aber so eine kleine Startrubrik bei uns im Podcast und da wollen wir dich so ein bisschen besser zumindest schon mal kennenlernen. Und die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du suchst dir einen aus und erklärst kurz, warum du dich so entschieden hast, okay?
Okay.
Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
Hirsch oder Ansitz?
Hirsch. Hirschen hier ist, man kann eigentlich Tage in eine Richtung gehen, ohne dass man irgendwelche Probleme hat. Das ist halt eben im Reviersystem in Deutschland und bei der Fläche nicht möglich. So, von daher verstehe ich schon, warum der Ansitz dort bevorzugt ist, aber die Pirsch ist hier auf jeden Fall bevorzugt.
Naja, mögen tun wir die meisten zumindest von uns auch lieber die Pirsch natürlich, ne? Aber gut. Mhm. Geht halt nicht immer. Bett oder Zelt?
Bett, weil wir oft genug im Zelt sind. man freut sich auf ein Bett. Ist schon was Feines. Ist auch gut für den Rücken, wenn man dann ein paar Wochen im Zelt gelebt hat und irgendwelche Steine im Rücken hatte.
Hast du denn da irgendwelche Tipps oder Tricks? Ich meine, du, wie gesagt, du bist ja ein erfahrener Camper, Zelter. Auf was muss man achten, wenn man weiß, man wird jetzt einige Tage im Zelt schlafen?
Am meisten, dass die Sachen alle leicht sind, weil man sie meistens weit tragen muss. Dass alles richtig aufgestellt wird. Ich denke, den größten Fehler, den man auch am meisten macht, ist, dass man bei schönem Wetter zum Beispiel irgendwo aufbaut, ein Camp aufbaut, Zelt aufbaut und das ist ja alles cool und toll und da brauchen wir vielleicht nicht die Außenschicht vom Zelt so unbedingt genau abspannen oder festmachen und dann kommt Wetter und dann steht man dann draußen im strömenden Regen oder im Schneesturm und versucht alles festzubinden, dabei ist schon alles nass. Man muss gucken, dass man trocken bleibt und dafür muss das Camp anständig aufgebaut werden.
Okay, also bist du generell jemand, der sich so auf alle Eventualitäten vorbereitet? Immer auf Nummer sicher?
Ja, das ist nicht personenbedingt, sondern das ist gegebenheitenbedingt. Wir sind viel draußen in der Wildnis und wirklich Wildnis. Und wenn man das nicht macht, dann kommen da Konsequenzen, die können sehr extrem sein. Es gibt Leute, die kommen nicht zurück von ihren Wildnis-Trips. Nicht jetzt bei uns oder so, aber wenn man das regelmäßig macht, weiß man sehr schnell, dass man all die Dinge durchdenken soll und darauf vorbereitet sein soll, was kommen kann. Von Tieren über Wetter, unvorhergesehene Dinge halt eben und auch bei den Gästen ob das gesundheitlich bedingte Dinge sind. Und man muss auch alles vorbereitet sein, mit Sicherheit, ja.
Was nimmst du denn so mit als Reiseapotheke, wenn du rausgehst?
Das sind zusammengestellte Pakete, Erste-Hilfe-Päckchen, die halt eben Verbandzeug und solche Dinge haben, unter anderem halt auch daneben Schmerztabletten, wenn es extrem ist. Voltaren zum Beispiel, Tabletten, für wenn man sich den Rücken verhebt oder irgendwelche anderen Knie verdreht und Schwellungen hat. Mhm. Wir fragen natürlich vorher nach, ob irgendwelche Allergien vorhanden sind, wo man dann auch den diesen EpiPen haben muss oder Tabletten. So, und dann halt eben, dass die Leute ihre Medikamente haben, die sie haben müssen.
Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir alle irgendwann in absehbarer Zeit wieder reisen können und vielleicht auch zu dir reisen können. Du hast schon angesprochen, eigentlich ganz am Anfang von unserem Gespräch, dass Corona uns alle beeinflusst, dich auch, deine Existenz natürlich ist betroffen. Wann war denn der letzte Jagdgast bei dir?
Der letzte, ich sag mal, aus dem Ausland Jagdgast war im November. Zu überlegen, hatten wir im Winter, Traplein, ja, Dezember. Und dann sind wir auf die Messen im Februar. Mhm. Und dann kam Corona auf. Da war schon Dortmund, Salzburg, die Messen. Das Gespräch war sicherlich dort. Und dann wurde es halt immer lauter und lauter. Und dann, ja, nach Salzburg sind wir wieder zurück. Und dann kurz danach ging es dann auch richtig los mit Grenzenschließungen und so weiter. Wir hatten zum Glück, was heißt zum Glück? Ich habe einen Freund hier in der Stadt, der kam dieses Jahr und hat gesagt, okay, ich buche eine Yacht bei dir. So, der ist aus der Stadt, der ist dann mit uns raus und hat mit seinem 13-jährigen Sohn gejagt. Und der 13-jährige Sohn hat dann auch seinen Elch erlegt. Das war dann eigentlich wirklich unser letzter Jagdgast, aber aus dem Ausland, ja, letztes Jahr eigentlich.
Und gibt es dann mehrere Leute aus Kanada, die bei dir dann Urlaub schon gemacht haben? Oder war jetzt der, von dem du eben erzählt hast, dann auch der einzige?
Ja, weniger. Aus verschiedenen Gründen. So, wir haben das Lizenzsystem in British Columbia. Das heißt, dass als einheimischer Jäger kann ich auch alleine jagen gehen. Ich brauche halt die Lizenz dazu. Oder in verschiedenen Gebieten für verschiedene Tierarten gibt es eine Verlosung. Wenn man dann dieses Los gewonnen hat, kann man dann auf diese Tierart in einem gewissen Gebiet jagen. Das ist also sehr reguliert. Als Einheimischer, für mich jetzt eine Jagd zu buchen bei jemand und dafür viel Geld zu bezahlen, ist sehr schwierig. Dann müsste ich schon wirklich keine Zeit haben, keine Ahnung haben, nicht wissen, wo ich hingehe. Oder es muss halt Gründe dafür geben. Ansonsten kann ich das auch auf eigene Faust machen. Und von daher sind unsere Kunden meistens nicht einheimisch. Wir haben hier und da schon immer wieder mal welche, aber die 90% ist alles aus dem Ausland, USA oder Europa.
Was hoffst du? Also klar, dass es wieder losgeht, aber wie ist so deine Perspektive?
Ich meine, ich bin ja auch in unserer Berufsvereinigung involviert. Weil bis jetzt gerade, bis wir angefangen haben an einer Zoom-Konferenz und Videokonferenz, und wir reden natürlich wöchentlich darüber, und unsere ganze Berufskollegen, die ganze Vereinigung nordamerikaweit, weltweit eigentlich, wir sitzen alle irgendwo vor demselben Problem. Und die Frage ist, kommt drauf an, in welcher Situation jeder ist, wenn jetzt jemand gerade neu investiert hat oder irgendwelche Zahlungen zu tun hat, die wird es schneller treffen, welche, die vielleicht schon sich länger im Geschäft sind, gerade nicht neu investiert haben, haben vielleicht ein bisschen mehr Luft. So, es scheint so, dass die Insolvenzrate liegt in der Tourismusbranche in BC Moment bei 30-40%, laut Ministerium. In der Welt der Outfitter. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt ein paar gehört, die verkaufen müssen, die andere Dinge machen, die wieder zurück in ihre alten Berufe gehen, ob das jetzt im Bau ist oder im Forst, aber das nicht beibehalten können. Und dann die meisten haben halt eben andere Jobs, die sie jetzt wo sie sich Arbeit suchen und ein anderes Einkommen erwirtschaften müssen. Ist halt so. Das Leben muss weitergehen. Man hat Verpflichtungen, Familie, und muss sehen, wo das Geld reinkommt.
Michael, du hast ja ein Programm ins Leben gerufen, Driftwood Outdoor Guide und Business Apprenticeship heißt es. Es richtet sich eigentlich an die jugendlichen Ureinwohner. Dieses Projekt, steht es jetzt dann auch still oder geht es weiter?
Ja, es hängt da im Moment. Wir haben am 10. Mai angefangen. Wir hatten das besprochen mit dem Häuptling und die Indianer dort heißen Tackler Nation. Die Ureinwohner wohnen auf dem Indianerreservat ungefähr 200 bis 250. Etwa nochmal 600 leben außerhalb vom Reservat, eben in Prince George oder anderen Städten verteilt. Und ja, die Unterhaltung ging praktisch so, dass wir gesagt haben, wir würden gerne das, was wir tun, in interessierten Jugendlichen vorstellen, in einer Art von Praktikum oder so. Mhm. Und so hat das Gespräch angefangen, war sehr interessant und war eigentlich aus einer Situation herausgekommen, wo uns ein Jugendlicher angesprochen hatte. Und habe gesagt, ja, müssen mit deinen Eltern mal reden, ob du darfst oder so, oder kannst gerne mal mit rausfliegen und mithelfen. Wir haben ja auch von dort Jagdführer angestellt aus dem Reservat. Mhm. Und hat sich dann angeboten und dann kam eins zum anderen und auf einmal war es dann das Konzept einer Lehre, wie wir es eigentlich aus Deutschland her kennen und das hier anders ist und im Tourismusbereich überhaupt nicht existiert. Das Ganze kam ja auch aus dem Konzept her geboren, um auch dem lokalen Stamm vorzuzeigen, was wir eigentlich bei ihnen auf dem Land tun als Outfitter. Ja, wir haben Gäste aus dem Ausland, die zu uns kommen, ich sage jetzt mal zum Beispiel aus Europa, zum Beispiel aus Deutschland, Österreich, Schweiz, die das Wildbrett gar nicht mitnehmen dürfen. Die nehmen jetzt wirklich nur die Trophäe mit. Und das ist sehr schnell ins schlechte Licht zu schieben für die Anti-Jäger, was auch hier der Fall ist, um zu sagen, da kommen die bösen Trophäenjäger, die schießen dann den großen Elch und nehmen nur das Horn mit nach Hause. Und das Wildbrett, ja, wo ist das Wildbrett? Ja. Und wir bergen natürlich das Wildbrett. Das ist nicht nur, dass wir das haben wollen und auch sehr genießen, sondern das ist ein Gesetz verankert. Das geht gar nicht anders. Die Konsequenzen sind sehr streng. Darüber hinaus bringen wir Sachen wie Zunge und Herz und auch die Nase zum Indianerstamm und das Fell. Das sind Dinge, die sie gerne essen und das sind auch Dinge, wo aus dem Fell dann Sachen gemacht werden, ob das jetzt Trommeln sind oder Mokassins und Handschuhe. Und das Ganze wird verarbeitet, das Ganze wird genutzt und da waren sehr viele Gerüchte auch in Tackler, auch in anderen Stämmen sind sehr viele negative Gerüchte über die Trophäenjagd und über den Outfitter und die Gäste und so. Und das wollte ich stilllegen, um auch, das ist einer dieser Punkte, warum wir überhaupt die Idee hatten, damit anzufangen. Wir wollten denen das einfach mal vorstellen. Hier, kommt mit, wir zeigen euch, wie es ist. Mhm. Und dann, Teilhabe. Wenn ihr nach Hause kommt, ja, und wir bringen dann das Fleisch auch, das Wildbrett kommt in die Ortschaft zurück, geht an die Älteren, die Elders, wo nicht rauskommen, wo vielleicht keine Familie da, oder kein Familienmitglied jagt und die aber ihr Elchfleisch brauchen. Und so haben wir sehr gute Brücken geschaffen von praktisch der Aktivität oder von der Jagd, die wir betreiben, die kommerzielle Jagd, die einen Nutzen davon haben. Darüber hinaus jetzt auch die Kinder lernen, was Tourismus bedeutet, was die kommerzielle Jagd auf ihrem Land bedeutet, wo sie auch eine Arbeitsstelle drin finden können, wenn sie das wollen. Ja, wenn die mit der Schule fertig sind, können wir die einstellen. Die können anfangen als Helfer und dann, wenn sie mit 18 führen dürfen, können sie führen, wenn sie dann auch dafür geeignet sind und das auch wollen.
Also da gibt es keinen staatlich anerkannten Abschluss oder sowas, sondern die lernen im Prinzip alles, was sie wissen müssen, im Praxisbetrieb bei dir.
Ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir 3 Jahre. Die laufen einfach im Betrieb mit. Es wird keine große Erwartung gestellt. Es ist ein Lehrprogramm, wo Tackler dann auch ihre vom Altenrat jemand mitschickt, wo dann eben ihre Traditionen mit beigebracht werden und gelehrt werden, die Geschichte der Ureinwohner und auch Zeremonien. So, von uns würden sie dann eben das Geschäft lernen als solches, das ist die Jagdführung, die wie wir das Wildbrett und die Trophäe behandeln, bis hin zu diesen Zertifikaten und auch die Vermarktung. Der Plan war auch, die mit auf die Messen zu bringen, dass wir das mal sehen, dass wir mal rauskommen, zu sehen, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Und dann hat dem Häuptling seine Frau gesagt, ja, was ist mit der Schule? Dann haben der Häuptling und ich, wir haben uns angeguckt und gesagt, ja, das ist nicht so wichtig. Und hat sie gesagt, doch, sehr wichtig. Und hat darauf bestanden, dass da auch die Schule eine Rolle spielt. Nun reden wir von Jugendlichen, bei uns gibt es keine Schulpflicht in Kanada. Und diese Jugendlichen, wo wir so im Auge gefasst hatten, sind nicht in der Schule, aus verschiedenen Gründen.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Also diese Jugendlichen, die sind quasi ja in einem sehr instabilen Umfeld und haben auch ganz wenig Perspektiven. Wie weit seid ihr denn jetzt mit eurem Programm mittlerweile gekommen? Das ist ja, steckt ja noch in den Kinderschuhen, oder?
Absolut. Wir haben, wie gesagt, am 10. Mai angefangen, haben die ersten 2 abgeholt, sind mit denen in eines unserer Camps gefahren und haben dann dort begonnen. Die Idee war zuerst mal 4 Wochen draußen im Revierarbeiten zu machen. Eventuell im Frühjahr jagen wir Schwarzbär, im Mai, Juni auf Schwarzbär zu jagen. Also wir für uns selbst und als Guides und die Kinder einfach mal mitkommen, um zu sehen, ansprechen, halt eben sauber erlegen. Und ich meine, die kennen die Jagd, aber die kennen nicht die Jagd, wie wir sie kennen und auf jeden Fall nicht, wie man führt. Und haben also praktisch dieses vorgespielt, praktisch als wenn man jetzt Jackers hätte. Und muss dazu sagen, die Kinder sind zwischen 13 und 16. Ja, sind 2, sind 13, einer ist 14 und einer ist 16. Und die anderen 2 Kinder haben wir dann 2 Wochen danach dazu geholt. Dann waren wir dann mit 4 Kindern. Diese 4 Kinder sind von Tackler, von der Schule eigentlich auserwählt worden. Der Rektor von der Schule hat gesagt, die 4 Jungs, die musst du nehmen.
Was ist mit den Mädels?
Das ist die nächste Frage. Und muss auf jeden Fall auch stattfinden. Ist aber für uns sehr schwierig, weil wir sind schon weit über Kapazität mit den 4 Jungs. Und der Punkt ist, wir haben das Ganze einfach mal als Pilotprojekt dahergestellt und haben gesagt, okay, jetzt fangen wir das mal an, machen das mal. Wenn es dann, ich sag mal, komplett ist und hat Hand und Fuß und besteht auch den Test der Zeit, haben einige gesagt, das hält nicht länger wie 2 Wochen. Und dann bringt er die wieder zurück oder die laufen vielleicht davon.
Jetzt kann man sagen, die 2 Wochen habt ihr locker geschafft. Die sind jetzt schon 8 Monate, etwas mehr als 8 Monate bei dir. Wie läuft's denn? Wie sieht's aus bei dir und deinen Jugendlichen?
Es läuft eigentlich sehr gut. Es ist interessant. Ich hatte dann auch ein paar Dollar gekriegt von der Guide-Vereinigung, der GOBC heißt das, der Guide Outfitter Association of British Columbia. Die hatten eine Summe bekommen von der kanadischen Regierung für ein, es nennt sich Mentoring-Programm, Guide-Mentoring-Programm. Und da habe ich einen Antrag gestellt und habe von denen ein paar Dollar bekommen und auch von Tackler selber, um zumindest für Lebensmittel und Benzin Unterstützung zu haben und so weiter. Es geht natürlich weit darüber hinaus. Ich habe persönlich da nicht 1 Dollar von rausgenommen, habe also praktisch persönlich kein Einkommen gehabt, habe damit die Kosten decken können für das, was wir getan haben. Und die Kosten, die halt eben dauern, um das Ganze umzusetzen. Die Kinder, die Studenten oder Lehrlinge sind 3 Wochen. Jetzt haben wir das so umgestellt. Anstatt 4 Wochen machen wir 3 Wochen draußen im Revier. Und dann bringe ich die zurück nach Takla zu ihren Familien. Dann sind sie 2 Wochen zu Hause. Und dann hole ich die wieder ab und dann sind sie wieder 3 Wochen bei uns. Das ist im Moment der Rhythmus, den wir uns so eingepegelt haben. Das ganze Programm ist jetzt ein vollwertiges Programm geworden als für die Kinder, die nicht in der Schule sind.
Was sind denn so die wichtigsten Regeln bei euch?
Der Umgang miteinander und der Respekt der Kreaturen gegenüber. Wir haben auch Hunde mit dem Camp. Ich habe einen Schweißhund, dann einer meiner Guides hat einen bayerischen, ich habe einen hannoverschen Schweißhund. Und das ist sehr wichtig, dass die auch mit Respekt mit den Hunden umgehen. Das ist nicht unbedingt der Fall im Reservat. Dort sind Hunde was anderes. Bei uns sind die Jagdhunde halt eben Teil der Familie, ja. Und sie sind sehr, sehr respektvoll den Hunden gegenüber, auch miteinander. Der Umgang miteinander ist wohl das Schwierigste.
Mit euch oder mit den Jungs, die Jungs untereinander?
Die Jungs untereinander. Da kommen dann alle möglichen Dinge hervor. Da geht es dann teilweise mal sehr kräftig rund. Und dann muss man dann die auch hinsetzen und mit ihnen reden. Okay, warum ist das jetzt? Und was hast du damit gemeint, wie du das gesagt hast? Und wir haben null Erfahrung damit, ja. Also mein Sohn ist mit involviert in dem Ganzen. Der ist jetzt 22 und für ihn ist das auch was Neues. Logischerweise, wir haben keine Ausbildung darin. Versuchen halt eben Logik und Normalität dort einzubringen und mit Dingen umzugehen und Probleme zu lösen. Und eigentlich Dinge, wo man denkt, die normal wären, die sind teilweise nicht so.
Kanada stellt man sich ja irgendwie immer so vor, dass da alle total naturverbunden sind, eins mit der Wildnis. Aber ihr kämpft, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, mit ähnlichen Problemen wie wir in Deutschland. Ein sehr gutes Beispiel ist ja auch der Grizzly. Der darf nicht mehr bejagt werden und du sagst selbst, es sei eine Katastrophe. Da bellt der Hund.
Da bellt der Hund, ja.
Ja, der stimmt dir wahrscheinlich auch zu. Warum ist es eine Katastrophe?
Ja, ich denke, die Gründe sind weltweit dieselben. Zum Beispiel bei uns kommt das Ganze aus dem Lower Mainland, nennt sich das. Das ist der untere Teil von British Columbia und Vancouver heraus. Und diese Region, die Menschen kommen aus der Stadt nicht oder nur selten heraus. Und sind ganz einfach von der Natur entfernt und auch wo die Nahrung herkommt entfernt und haben halt eben ihre Wunschvorstellungen, eventuell noch über Social Medien gelernt, wie die Natur auszusehen hat. Kommen aber nie raus, sehen es nie und wissen es nicht. Zum Beispiel die Grizzly-Population hat sehr stark zugenommen über die letzten Jahre hinweg.
Seit wann darf der denn nicht mehr bejagt werden, der Grizzly?
2017.
Okay. Und jetzt sind es schon zu viele.
Naja, es waren vorher schon. Da war eine Wahl, so, da gab es politische Gründe für. Und wir hatten dann eine rot-grüne Koalition und hatten eigentlich jetzt, weiß gar nicht, was für ein Datum ist, am 24. hatten wir wieder Wahlen. Jetzt haben sie dann die Mehrheit bekommen und die haben ganz einfach politisch gesagt, wir machen die Grizzlybjagd zu. Die Wahrheit ist aber, dass es nichts mit der Zahl der Bären zu tun hat, sondern nur um irgendwelche Wähler zu befriedigen. Es war eine Wunschvorstellung von irgendwelchen Wählern, die halt eben in Städten leben und das nicht verstehen.
Und was sind jetzt, also deine Hunde sind sehr hartnäckig. Da scheint
da
irgendwas
jemand
Schlimmes,
gekommen.
Schlimmes
ja,
zu
jemand
sein.
Draußen.
Du, und was sind jetzt die Konsequenzen daraus?
Ja, die wissen wir noch gar nicht. Was auf jeden Fall bis jetzt schon geschehen ist, dass die Population noch mehr zunimmt, das Verhalten sich verändert, die Bären weniger Angst haben, dass verschiedene Indianerstämme sagen, die Anzahlen der Prädatoren nehmen zu, Wölfe und Grizzlybären. Die Holzwirtschaft tut fleißig vorantreiben, baut Wege, holzt ab. Und diese ganzen Aktivitäten auf verschiedenen Teilen von British Columbia haben einen negativen Effekt an den Elks oder Caribou-Beständen oder Maultierhirschen. Und die, zum Beispiel die Taltan-Indianer sind in dem Nordwest-Eck von British Columbia, machen jetzt Jagd auf Grizzly und Wolf, was die dürfen, das ist im Grundgesetz verankert. Mhm. Und zahlen auch Prämien aus an ihre einheimischen Mitglieder.
Und gibt es dann da eine Quote, die nicht überschreiten dürfen beispielsweise?
Nein, die haben, das ist so verankert im Ur. Es gibt zwei Dinge, die dieses Urrecht übertrumpfen. Das eine ist Sicherheit, wie zum Beispiel geladene Waffe im Fahrzeug oder so, oder nachts schießen oder innerhalb einer Ortschaft schießen oder so, was also sicherheitsbedrängt ist oder fragwürdig ist. Das andere ist Conservation, also wenn eine Tierart bedroht ist, zum Beispiel jetzt Adler, eine Eule, halt eben Greifer oder eventuell andere Tiere, da dürfen sie dann auch nicht bejagen. Aber beim Grizzlybär, wir haben so hohe Zahlen, dass dort also kein Bedenken ist, bis das passiert. Die nutzen ihr Urrecht, was im Grundgesetz verankert ist, und jagen Grizzlybären. Auch in dem Gebiet, wo ich bin, jagen die Ureinwohner Grizzlybär.
Okay. Und scheinbar ja nicht genug, aber merkst du auch schon an der Wilddichte jetzt beim Schalenwild, dass da die Population deutlich abnimmt?
Ja, das ist eine kompliziertere Frage und da bin ich kein Experte eigentlich, was das angeht, weil das ist auch biotopbedingt, vielleicht klimabedingt, ich weiß es nicht, weil wir haben auch zum Beispiel bei den Elchen einen Zeckenbefall, der eine Rolle spielt. Wir haben eine Studie jetzt rausgekommen über die Nahrung auf den Kahlschlägen, die Laubbäume, die im Offenen stehen, diese Äsen haben nicht den Nährwert und die haben teilweise Tiere gefunden, die verhungert sind, obwohl der Bauch voll ist. Was dann die Studie erwiesen hat, dass wenn das der Laubbaum, also die Pappel oder Weide, im Bestand steht, der Nährwert passt. Und wenn es im offenen Sonnenlicht steht, das irgendwie nicht verdaut werden kann richtig und die Nährstoffe nicht zu dem Tier kommen. Und die Prädatoren spielen dann auch eine Rolle. Die Wölfe haben zugenommen. Ich bin jetzt 33 Jahre hier und wir haben auf jeden Fall viel mehr Wölfe und Bären wie je zuvor. Auch Schwarzbären.
Gibt's denn dann auch mehr,
all diese Dinge spielen eine Rolle.
Und gibt es dann da auch schon mehr Konflikte zwischen Mensch und Tier? Also ich meine jetzt speziell zwischen Bär und Wolf und Mensch?
Ja, es ist schwierig, weil es nicht gemessen wird. Aber die Realität ist die, dass wir, ich sage jetzt mal, zwischen den Kollegen viel reden. Wir haben auf jeden Fall viel mehr Konflikte, auch in den Camps. Dass die Bären in die Hütten einbrechen. Und es ist halt natürlich immer problematisch, wenn man in der Hütte ist. Die Bären sind ja meistens, die enden abtot, werden dann erlegt in Notwehr. Dann die Statistik existiert, aber ich weiß hier nicht, ob das, wie weit die jetzt hochgegangen ist oder so. Aber was ich so höre, passiert es immer mehr.
Okay, also vielen Dank bis hierhin schon mal, Michael. Wir haben noch eine kleine Schlussrubrik.
Wildes Durcheinander.
Wir können momentan leider nicht reisen, aber irgendwann, da wird das wieder gehen. Bis es soweit ist, Michael, nimm uns doch mal eine Runde mit in deine Reviere. Also welche Wildarten kann man denn bei dir bejagen zum Beispiel?
Wildarten zum Bejagen haben wir Elch, wahrscheinlich der meist beliebte Schwarzbär, dann Schneeziege. Macht sehr viel Spaß, muss man fit für sein. und im Winter die Fallenjagd auf Wolf, Kojote, Luchs. Wir jagen auch auf Luchs und Wolf, aber nicht gezielt. Das ist mehr Zufall.
Wenn man bei dir zur Jagd kommt, was erwartet einen da landschaftlich? Wie läuft es so ab bei dir?
Wir haben 18 verschiedene Camps. Mhm. Und ich sage immer, ich unterhalte mich gerne mit den Leuten, um zu sehen, was die Erwartungen sind. Natürlich Tierart bedingt, was ist eine Priorität. Man sollte sich auf ein Tier gezielt konzentrieren. Und dann halt eben schauen, was für eine Jagdart. Wir können mit dem Kanu auf dem See auf Elch jagen oder zu Fuß riesengroße Täler ablaufen und alles dazwischen. So, was erwartet einen landschaftlich? Berge, Umgebung, Flüsse, Seen. Und auch, wir haben auch Teile im Revier, die vom Forst bewirtschaftet werden. Es ist auch die Gummipirsch möglich, ist aber nicht so, auf Elf jedenfalls nicht sehr erfolgreich, auf Schwarzbär sehr erfolgreich.
Okay, also vielen Dank, Michael. Das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön bei dir. Ich glaube, dass der ein oder andere da bestimmt große Lust hätte, mal bei dir vorbeizuschauen.
Ja, nee, es macht auch riesen Spaß, Leuten das zu zeigen. Man hat auch selbst davon sehr viel. Es ist was man gerne tut, ja.
Also ich hoffe, dass du bald wieder deiner Arbeit nachgehen kannst, dass du wieder Gäste begrüßen kannst. Vielen, vielen Dank, Michael, und viel Erfolg für dich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, ich habe zu danken, um darüber auch berichten zu können. Und ich hoffe, dass das nächste Jahr wieder normal läuft. Gell?
Also pass auf dich auf und bis bald mal.
Ja, du auch. Tschüss.
Ciao. Und vielleicht planen Sie ja mittelfristig tatsächlich eine Jagdreise, zum Beispiel nach British Columbia. Sie können ja mal auf die Webseite gehen von Michael Schneider und Driftwood Valley Outfitters, www.huntdriftwood.com. Und Sie können auch mal auf die Homepage der Jagdzeit gehen. Die ist nämlich niegelnagelneu. Und wenn Sie ein Digitalabonnent sind, dann können Sie natürlich die Jagdzeit schon seit einigen Wochen auch auf Ihrem Smartphone lesen. Also klicken Sie sich mal rein, schauen Sie sich das an, ist auf jeden Fall interessant und passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis bald. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.